Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute mal wieder mit einem Smartphone-Thema. Wir haben zwei neue spannende Geräte auf dem Handymarkt und das Ganze seit genau einer Woche, seit dem vergangenen Freitag. Apple hat seine diesjährige iPhone-Generation vorgestellt, das war noch 1,5 Wochen davor. Drei neue Geräte soll es ja geben, das iPhone XS. Das ist der Nachfolger des iPhone X aus dem vergangenen Jahr, während iPhone 8 und iPhone 8 Plus keine direkten Nachfolger mehr bekommen. Ja, XS, das heißt, ja, es ist tatsächlich eine S-Version. Keine so große Neuerung gegenüber dem Flaggschiffmodell aus dem vergangenen Jahr. Viele, viele sagen, das ist das schwächste S-Update, das es jemals bei Apple gab. Also von den Features her, die neu im Endeffekt dazugekommen sind, muss man sagen, das ist im Prinzip auch so. Früher gab es dann wenigstens ja irgendein One More Thing sozusagen als Feature, das in der neuen iPhone-Generation jeweils mit dabei war. Allerdings, das ist dieses Mal, ja, ich sag mal, für die breite Masse ausgeblieben. Die Kamera ist so ein bisschen verbessert worden, die eine Linse ist ein bisschen größer geworden und an der Software hat Apple natürlich gedreht. Es gibt das iOS 12 Betriebssystem, das man aber auch auf vielen, vielen alten iPhone-Geräten noch installieren kann, bis zurück zum iPhone 5S, das immerhin schon seit 5 Jahren auf dem Markt ist, und das muss ich sagen, soll Apple erstmal andere Hersteller nachmachen, ja. Die Geräte mögen einerseits natürlich relativ teuer sein, das ist keine Frage. Andererseits pflegt Apple ein 5 Jahre altes Gerät nach wie vor und versieht es mit seiner aktuellen Software, kümmert sich sogar mit Performance-Verbesserungen speziell um die älteren Geräte. Das ist durchaus nicht unbedingt alltäglich auf dem Smartphone-Markt. Ja, außerdem, und das ist eigentlich das Feature, das für mich persönlich so eine Art Killer-Funktion hat, die neuen iPhones können Dual-SIM. Das heißt, man kann zwei verschiedene Handynummern in einem Gerät, in einem iPhone verwenden. Das ist für mich persönlich eine feine Sache, muss ich sagen. Und ich glaube, viele Normalverbraucher, denen ist es noch gar nicht so richtig klar, was man damit eigentlich machen kann. Also für mich ist der Anwendungsfall ganz einfach. Ich habe bisher mindestens zwei Geräte ständig am Mann gehabt, zumindest werktags tagsüber. Im einen Gerät meine geschäftliche Handynummer, im anderen meine private Mobilfunknummer. Und die neue iPhone-Generation macht das Mögliche, was es im Android-Lager zwar eigentlich schon seit Jahren gibt, bei vielen Herstellern zumindest für den europäischen Markt, aber auch erst in den letzten 1-2 Jahren dazugekommen ist. Also Dual-SIM. Ja, also ich kann beide Anschlüsse mit dem gleichen Endgerät verwalten. Feine Sache, muss ich sagen, ist natürlich nicht schlecht, ist offiziell aber noch nicht da. Die Dual-SIM-Funktion wird durch ein Software-Update, wahrscheinlich durch die finale Version von iOS 12.1, im Laufe dieses Jahres noch nachgeliefert. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum ist das noch nicht am Anfang dabei? Wir haben das Ganze mit der Beta-Version von iOS 12.1 getestet und dabei wurde recht schnell klar, warum Apple sich damit ein paar Wochen länger Zeit lässt. Die Software ist nämlich noch nicht 100%ig fertig. Das ist ja bei Apple so, dass man keine zwei herkömmlichen SIM-Karten ins iPhone stecken kann, sondern eine Nano-SIM wie bisher. Und ansonsten gibt es eben die festverbaute, die eSIM, die momentan von der Telekom bereits unterstützt wird. Vodafone will das demnächst auch machen und O2 ebenfalls noch in diesem Jahr. Also spätestens, wenn es dann beim iPhone auch offiziell möglich sein wird, die Dual-SIM-Funktion zu nutzen, wollen die anderen Netzbetreiber das auch machen. Momentan, wie gesagt, funktioniert es mit der eSIM von der Telekom bereits und ja, die anderen Netzbetreiber werden folgen. Und wer jetzt im Prinzip rumquengelt, wie das bei vielen Leuten in den vergangenen Wochen der Fall war. Warum macht denn Apple nicht zweimal Nanos? Die machen die das nur in China und so weiter. Ja, in China machen sie es deswegen, weil sie es dort müssen, weil es dort keine eSIMs gibt und auf absehbare Zeit nicht geben wird. Bei uns wiederum sieht es ja so aus, dass die eSIM quasi der künftige Standard sein wird für, ja, wird praktisch die herkömmlichen physischen SIM-Karten ablösen. Und irgendwann muss man damit schlicht und ergreifend mal anfangen. Ja, und ich kann mich erinnern, Juni 2010, laue Sommernacht vor dem Apple Store Regent Street in London und wir saßen da nachts und haben herkömmliche SIM-Karten zu Micro-SIMs zugeschnitten, weil das damals eben auch neu war. Die Netzbetreiber haben es ganz am Anfang schon gehabt und sind wir ehrlich, die ganzen Discounter haben einige Wochen oder spätestens Monate später haben sie dann auch Micro-SIMs angeboten. Beim Umstieg auf die Nano-SIM war es ähnlich und was sollte Aldi, Tor, Kongstar, Othello und wie sie alle heißen davon im Prinzip zurückschrecken lassen, im Prinzip in den kommenden Monaten auch Nano, auch E-SIMs anzubieten. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird definitiv dann auch kommen. Zurück zur Software. Wir haben das getestet. Das geht schon damit los, die Einrichtung der E-SIM, da ist das Menü teilweise noch in englischer Sprache. Das ist ausreichend, aber natürlich nicht so, dass Apple das so auf die Endkunden in Deutschland loslassen möchte. Deswegen, naja, da muss man eben noch dran schrauben, bis es offiziell freigegeben wird. Das kennen wir auch von anderen iOS-Beta-Versionen. Neue Features, zunächst mal nur mit englischem Menü zum Teil. Das wird dann im Laufe der Beta-Phase halt eben nachgebessert. Das zweite ist, man soll zum Beispiel auch, wie es bei vielen Android-Geräten mit Dual-SIM auch der Fall ist, man soll die SIM-Karten einzeln schalten können. Das heißt, Geschäftsnummer soll am Wochenende ausgeschaltet werden. Natürlich kann ich eine Umleitung auf die Mailbox schalten. Eleganter ist es natürlich, ich habe einfach einen Schalter im Menü und sage, diese Nummer lege ich jetzt bis Montagmorgen um 7, 8 Uhr schlafen. Diesen Schalter gibt es natürlich bei Apple, beim iPhone. Das Problem ist, er funktioniert nicht. Das heißt, er funktioniert schon, aber falsch. Wir haben das getestet, wollten die eSIM weiterlaufen lassen, die Nano-SIM abschalten. Das wurde zunächst auch so im Menü angezeigt, als wir den Schritt quasi ausgeführt haben. Tja, und nach ein, zwei Sekunden, was passierte? Es wurde die eSIM anstelle der Nano-SIM abgeschaltet. Also genau falsch rum. Und das sind eben so kleine Software-Bugs, die Apple natürlich beheben muss. Nicht, also ich meine, diese englischsprachige Menü ganz kurz mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Da kommt man mit zurecht, aber das ist nun wirklich ein Software-Bug, der sollte behoben werden, bevor diese eSIM- und Dual-SIM-Funktion auf die Menschheit, auf die Allgemeinheit losgelassen wird. Und deswegen denke ich mal, lässt Apple sich damit einfach ein paar Wochen länger Zeit. Einerseits es ist es unverständlich, dass man das entweder zu spät getestet hat oder wie auch immer. Andererseits, wenn es dann irgendwann in den nächsten Wochen offiziell funktioniert, soll es mir persönlich zumindest auch recht sein. Schön wäre es natürlich gewesen, Dual-SIM gleich auch zum Start zu haben. Ja, das ist im Prinzip das spannendste neue Feature für mich, für meine Begriffe. Es ist ja nicht nur möglich, jetzt privat und geschäftlich zu trennen. Wer jetzt sagt, ich habe eh nur eine Handynummer, der kann zum Beispiel auch tariflich ein bisschen tricksen. Und zwar, indem er eine günstige Daten-SIM-Karte zum Beispiel aus dem in den letzten Netztests immer als Sieger hervorgegangenen Telekom-Netz kombiniert mit einer anderen SIM-Karte, die dann nur für Sprache dient. Das heißt, eine günstige Daten-SIM zusammen mit einer ebenfalls günstigen Sprach-SIM. Wenn ich bei der Telekom direkt, sagen wir mal, einen Magenta-Mobiltarif abschließen, selbst bei Kongstar, die Allnet-Flatrates sind jetzt nicht unter 20, 25 Euro zu haben. Das ist sicherlich für viele Leute eine ganze Stange Geld. Wenn ich mir jetzt diverse Online-Händler anschaue, wo ich eine Datensim im Telekom-Netz mit LTE, mit 4 GB Speicher für knapp unter 10 Euro bekomme, und sage, ich telefoniere sowieso wenig, da tut's mir auch eine Kongstar, Alditalk, Blau, wie auch immer, SIM-Karte Phonic wegen mir, wo ich mir 9 Cent pro Minute telefoniere und ich telefoniere eh nur 10 Minuten im Monat, sind also dann 90 Cent, dann zahle ich 10 Euro, 11 Euro im Monat und habe im Prinzip alles abgedeckt. Kriegt man aber nicht auf einer SIM-Karte. Man muss eben besagte Kongstar, Blau, Othello, Prepaid-Karte kombinieren mit dem Datentarif. Ja, der Datentarif auf SIM 1 und die günstige Prepaid-Karte für Telefonie als SIM 2. Ja, und genau das sind so Anwendungsfälle, wo wirklich Dual-SIM eine sehr, sehr feine Sache ist. Das nächste wäre, ich fahre in den Urlaub,
allerdings nicht in ein Land, wo EU-Roaming gilt, zum Beispiel in die Schweiz. Es könnte jetzt im dortigen Frühjahr bei uns Herbst auch Südafrika sein, nur mal als Beispiel. Wegen mir auch Australien, Neuseeland, wie auch immer. Dort gilt kein EU-Roaming, das ist uns allen klar. Das Roaming mit deutscher SIM-Karte ist ziemlich teuer, sollte man vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Da wäre es schon besser, eine lokale Prepaid-Karte einzusetzen, aber die lokale Prepaid-Karte muss ja irgendwo rein. Wenn man dann trotzdem per SMS oder als iPhone-Kunde auch per iMessage auf der eigenen Rufnummer erreichbar sein möchte, tja, dann bietet sich einfach ein Dual-SIM-Handy an, wo man eben die deutsche SIM-Karte drin lässt und SIM 2 halt eben dann die lokale Prepaid-Karte benutzt. Im Test haben wir uns auf das iPhone XS Max, das zweite neue Modell, konzentriert. Das ist quasi der Nachfolger der bisherigen Plus-Versionen. Plus gibt's nicht mehr, heißt jetzt Max. Das liegt einfach daran, die bisherigen Plus-Versionen waren ja nicht nur größer als das Standardmodell, sondern boten auch mehr Features. Zum Beispiel Dualkamera. Dualkamera gab's beim iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus und dann beim iPhone X. Nicht im iPhone 6, 6S oder 7 oder auch 8, da gab es keine Dualkamera. Das heißt, die Plus-Versionen bisher hatten nicht nur ein größeres Display, sondern boten auch zusätzliche Features, soft- und hardwaremäßig, vor allem hardwaremäßig in dem Fall, wenn ich an die Kamera denke. Und das ist beim Max eben nicht der Fall. Das iPhone XS Max ist ein iPhone XS mit stärkerem Akku, was klar ist, größeres Display braucht einen stärkeren Akku, größeres Display ist schon mal ein Feature und eben, ja, das größere Display an sich, größerer Akku, größeres Display, das sind die Unterschiede zwischen XS und XS Max und deswegen, es ist keine Plus, keine Pro oder wie auch immer Version, nein, es ist einfach das größere Gerät für diejenigen, die halt eben so ein Tablet möchten, die einen großen Bildschirm möchten. Vielleicht dann auch auf ein zusätzliches Tablet verzichten. Das wäre im Prinzip das Plus-Modell. Wiegt satte 208 Gramm. Das ist durchaus stattlich. Für so ein Tablet muss man sagen. Das geht schon fast in Richtung Tablet. Ich glaube, die leichtesten iPads, iPad Mini, lagen so bei 290, 300 Gramm. Da sind wir gar nicht mehr so weit von weg, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, das große Display. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut, weil man sieht eben mehr drauf, man sieht größere Details. Ich sehe Fußball, vielleicht auch mal Tennis auf dem Display und das ist natürlich, je kleiner das Display ist, umso schlechter zu erkennen. Während das natürlich beim Smartphone mit einem recht großen Display eine feine Sache ist. Natürlich, wer jetzt eine zarte Frauenhand hat, kleine Hände, Kinder, Jugendliche möglicherweise auch, da ist es vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Also Einhandbedienung geht sowieso eigentlich gar nicht, das ist auch klar. Insofern, wie gesagt, also es kommt immer auf die Zielgruppe an. Also für mich ist es eine feine Sache. Es gibt natürlich auch viele, viele Leute, die trauern einem iPhone SE hinterher und momentan sieht es ja nicht danach aus, als dass das kleine iPhone nochmal einen Nachfolger bekommt. Im Gegenteil, alle drei neuen iPhones sind größer als die bisherigen. Das XS ist genauso groß wie das X. XR, das ist das Gerät, das erst Ende Oktober auf den Markt kommt mit LCD-Display, liegt im Prinzip zwischen dem XS und dem XS Max mit 6,1 Zoll. Ja, und das Max hat eben dann 6,5 Zoll. Momentan größtes OLED-Display, das in einem Smartphone verbaut ist. Tja, für wen lohnt sich der Umstieg auf ein neues iPhone-Modell? Für all diejenigen zum Beispiel, die auf jeden Fall bei iOS bleiben möchten und die bisher die Dual-SIM-Funktion vermisst haben. Kameraverbesserung gegenüber dem vergangenen Jahr oder mehr Speed durch den neuen Prozessor? Nein. Da muss man ganz klar sagen, wer ein iPhone X hat oder auch ein 8 oder 8 Plus, der ist von der Performance her noch wirklich sehr gut dabei. Für ein 7 oder 7 Plus, würde ich sagen, gilt das eigentlich auch, wenn man die Preise bedenkt, die Apple da mittlerweile aufruft für seine aktuellen Smartphones. Wer von einem 6 oder 6S oder der jeweiligen Plus-Version oder einem noch früheren iPhone kommt, ja, da muss ich sagen, Da merkt man dann, natürlich das bessere Display, gerade jetzt bei XS und XS Max, wie beim iPhone X vom vergangenen Jahr, nicht mehr LCD, sondern jetzt OLED. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Verbesserung und da merkt man dann natürlich schon auch den Speed. Da merkt man schon, das ist ein neuer Prozessor, das Ding hat mehr Arbeitsspeicher, der Akku vom alten Gerät ist vielleicht auch nicht mehr so ganz hundertprozentig okay. Also das ist dann schon was, wo ich sage, okay, da lohnt sich definitiv das Upgrade. Ansonsten, über die iPhone-Preise ist sehr viel gesagt, viel diskutiert worden. Teuerstes iPhone ever, eines der teuersten Smartphones, die es jemals gab. Das ist natürlich richtig. Man darf allerdings andererseits auch nicht vergessen, dass gerade die Apple-Geräte auch einen relativ hohen Wiederverkaufswert haben. Ich habe privat jetzt letztens mal geschaut, bei so einem Ankaufsportal würde ich für mein iPhone X noch 800 Euro bekommen. Ich habe das gleiche mal spaßeshalber für ein Galaxy Note 8 aus dem vergangenen Jahr nachgeschaut, Samsung Galaxy Note 8, da waren das so 350 Euro. Ich meine, gut, das Note 8 war in der Anschaffung vielleicht auch so 100, 150 Euro günstiger, über 1000 lagen die ja auch schon, aber das ist doch durchaus eine Hausnummer, das ist ein Unterschied, was den Wertverfall innerhalb von runde 12 Monaten bei beiden Geräten im Endeffekt ausmacht. Das ist natürlich eine Sache, die man auch bedenken muss. Zudem will ja nicht sagen, Apple will auch was verdienen, weil das tun sie ganz sicher mehr als genug. Aber in der Herstellung kostet das Gerät eben auch etwas über 400 US-Dollar. Und früher lagen die iPhones immer so um die 200 Dollar. Das heißt, auch in der Herstellung ist dieses Ding auch sehr, sehr teuer im Vergleich zu früheren Geräten. Der hohe Preis für die 64 GB Version, muss ich sagen, da geht für mich noch in Ordnung. Wo ich Apple ganz klar, ganz hart kritisieren muss, das sind die Aufpreise, die der Hersteller verlangt für zusätzlichen Speicherplatz. 170 Euro mehr für 74 auf 256 GB ist einfach ziemlich viel. Da würden es vielleicht 100 Euro auch tun. Und ganz und gar 230 Euro mehr dann für die Verdopplung von 256 auf 512 GB, das ist auch ein Mega-Unterschied. Das muss meiner Ansicht nach nicht sein. Das dient einfach nur der Gewinnmaximierung. Dürfte aber auch sicherlich ein Grund dafür sein, dass möglicherweise die 512 GB Modelle sich vielleicht bei den Kunden gar nicht so großer Beliebtheit erfreuen, weil es den Leuten schlicht und ergreifend verständlicherweise zu teuer ist. Weil ich habe das so ein bisschen beobachtet am Tag, am 14. im Prinzip, als die Vorbestellungen starteten. Das war dieses Mal sowieso im Vergleich zu früher relativ entspannt. Also die Server brachen nicht zusammen. Man bekam in den ersten Minuten nach Verkaufsstart relativ problemlos sein Wunschmodell. Anders bei der Apple Watch Series 4, die also sehr schnell auf mehrere Wochen Lieferzeit hochsprang, war es bei den iPhone-Modellen so. Also wer dann wirklich am 14. September morgens um 9 gleich dabei war, gleich bestellt hat, der sollte eigentlich sein Wunschmodell entweder direkt zum 21. September oder relativ zeitnah danach im Endeffekt bekommen haben. Und gerade die 512 GB Version, die waren noch sehr, sehr lang, bis Freitagnachmittag, bis zum ersten Wochenende zum Beispiel, waren die noch lieferbar für den Erstverkaufstag. Also zeigt für mich entweder davon, gibt es einfach mehr, davon sind mehr produziert worden oder, und das vermute ich eher, die kauft keiner oder die kaufen nicht so viele Leute. Viele sagen sicherlich auch, 512 GB brauche ich nicht zwingend. Andere werden auch sagen, der Aufpreis ist es mir nicht wert. Das muss ich sagen, kann man gut verstehen. Ansonsten, was im Endeffekt für beide bereits erhältlichen neuen iPhone-Modelle gilt. Der OLED-Monitor, sehr, sehr gut. Im Prinzip kennen wir das schon vom iPhone X aus dem vergangenen Jahr. Das ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber den LCD-Displays, die es im Prinzip bei allen früheren iPhone-Modellen gab. Eine deutliche Verbesserung, und zwar wirklich deutlich, haben die Lautsprecher erfahren. Ja, das iPhone hatte noch nie wirklich schlechte Lautsprecher, aber das ist wirklich nochmal deutlich besser. Also so als Radiowecker taugt das in jedem Fall. Zwischendurch mal Webradio, ein Podcast, kurz Nachrichten hören. Man bekommt keinen Ohrenkrebs mehr, sondern das ist wirklich okay, meiner Ansicht nach. Und da sind viele, viele andere Hersteller noch deutlich schlechter dabei. Also gerade Samsung, die haben zwar auch gerade bei ihren aktuellen Modellen in diesem Jahr auf Stereo umgerüstet, aber so wie ein iPhone klingt das alles nicht. Die klingen immer noch ziemlich höhenlastig. Es fehlen die Bässen, es fehlen die Tiefe. Jetzt kann man sagen, das geht auch schlecht in einem kleinen Smartphone-Gehäuse unterzubringen. Andererseits Apple oder, wenn wir bei Android bleiben, HTC kann das zum Beispiel auch. BlackBerry, ich rede jetzt nicht von den aktuellen Modellen von BlackBerry Mobile, die liegen jetzt auch nicht doll, aber die früheren BlackBerry-Geräte, sei es ein Passport, sei es ein Brief, ja, die klangen auch wirklich sehr, sehr gut. Also insofern, das können andere schon durchaus auch, und Apple hat da jetzt ganz gut nachgelegt. Wenn man das Gerät im Landscape-Modus hält, dann auch ein wirklich guter Stereo-Effekt, muss ich sagen, auch eine feine, feine Sache. Ansonsten IP68 jetzt angeblich bierfest, ich habe mich nicht getraut, das Ganze auszuprobieren. Ja, und wie gesagt, ansonsten ist das im Endeffekt ähnlich oder genauso, kann man fast sagen, wie das iPhone X aus dem vergangenen Jahr, mit dem Unterschied Dual-SIM und das Max-Modell eben 6,5 statt 5,8 Zoll. Kleiner Kritikpunkt noch am Display. So schön es ist, so toll es ist wirklich ein tolles Display, aber rund um das Display, auch an den Seiten, gibt es so einen ganz, ganz kleinen Trauerrand, wie ich ihn nenne. Also so ein leichter schwarzer Rand noch, bis man dann wirklich am Rand ankommt. Das könnte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen. Samsung oder auch Huawei können das nämlich auch. Das wäre vielleicht was fürs nächste Jahr. Dann haben wir ja kein S-Modell mehr. Dann könnte es ja auch ein Design-Update bei Apple wieder geben. Lassen wir uns überraschen. Freuen wir uns über die jetzigen Geräte. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Test noch machen. Gerade auch wenn Dual-SIM final ist, lohnt es sich sicherlich, auf die Funktion nochmal ein bisschen genauer zu schauen. Also bleibt dabei und ansonsten hören wir uns im Podcast natürlich auch in den nächsten Wochen wieder. Fragen, Kritik und Anregungen, wie immer, herzlich willkommen. Das Ganze am besten per E-Mail an die Adresse podcast@teltarif.de. Ansonsten tschüss und ciao und bis zum nächsten Tag, der Markus. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.